Liebe Gemeinde, lieber Zuschauer, die zweite Predigt in unserer Predigtreihe ist heute dran. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, so einen Überblick zu kriegen, was die Bibel zu Krisen im Allgemeinen sagt. Und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, heute geht es um eine wirklich spannende Frage, die viele Menschen beschäftigt. Es ist die Frage, lässt Gott Leid zu oder auch anders, führt Gott uns in Krisen? Ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, dich mit dem Text aus dem Matthäusevangelium zu beschäftigen. Aber der fängt mit einem ganz kleinen, unscheinbaren Satz an, der es aber total in sich hat. Dort steht, und Jesus drängte die Jünger, ins Boot zu steigen und über den See zu fahren. Dieser kleine Satz, er ist eigentlich gar nichts Spektakuläres. Jesus will allein sein und er schickt deswegen die Jünger weg. Und für die Jünger war das sicherlich in der Situation auch nichts Spektakuläres. Sie haben halt gedacht, Jesus will allein sein, deswegen schickt er uns weg. Aber wir kennen den Ausgang der Geschichte. Wir wissen, dass Jesus die Jünger wegschickt und sie dann in Seenot geraten. Und die Frage ist jetzt, wusste Jesus das auch? Hat er wirklich die Jünger losgeschickt, obwohl er wusste, dass sie in Not kommen, in eine Krise, dass sie in Seenot geraten können und könnten? Es ist die Frage, die gerade Menschen beschäftigt, die viel Leid erleben. Wie kann Gott das zulassen? Wie hat Gott dort seine Finger im Spiel oder auch nicht? Wie steht Gott dazu? Und auch in der Corona-Krise können wir uns fragen, hat Gott das zugelassen? Hat Gott das sogar gewollt? Woher kommt das? Oder ist Gott so klein, dass er nichts dagegen tun kann? Oder liebt er uns Menschen so wenig, dass er nichts dagegen tun will? Das können ziemliche bohrende Fragen sein, die, mit denen wir uns da beschäftigen. Nun, wie ist das mit Gott und dem Leid? Wie ist das mit Gott und den Krisen? Ich möchte mich diesem Thema heute nähern und möchte anfangen mit einer Frage aus der Gemeinde, die mich tatsächlich erreicht hat, wo jemand sich aus der Gemeinde schon mit dem Text beschäftigt hat und genau an dieser Frage hängen geblieben ist und auch aus der letzten Predigt die Frage gestellt hat, wie ist das überhaupt? Und diese Person hat mir geschrieben und hat mich gefragt, Mathis, du hast letzte Woche darüber gepredigt, dass Menschen in der Bibel immer wieder in Krisen kommen. Und du hast König David angeführt, der der größte König von allen war und der trotzdem in Krisen gekommen ist, der einen großen Fehler gemacht hat, der gegen das gehandelt hat, was Gott nicht möchte. Die Bibel nennt das Sünde. Ist das nicht was ganz anderes als die Krisen, die so von außen auf uns zukommen? Wie jetzt die Corona-Krise? Ist der König David, ist da nicht Sünde ein menschlicher Fehler und die Corona-Krise, an der können wir gar nichts machen? Wie ist das? Ist Sünde nicht etwas grundlegend anderes als Krisen, die so von außen auf uns zukommen? Und diese Frage ist berechtigt. Und die Bibel hat eine sehr klare Antwort darauf. Nein, es ist nichts anderes. Wir Menschen, wir denken ja gern in Kategorien, in richtig und in falsch. Und wir machen das gerne an ganz konkreten Beispielen fest. Da ist der König David und klar, der hat sich die Frau von jemandem anderen genommen. Ganz eindeutig falsch, ganz eindeutig gegen den Willen Gottes. Ganz eindeutig etwas, was sich nicht gehört und was mit Gott und seiner Heiligkeit, seiner Perfektheit nicht zusammenläuft. Da tun wir uns einfach, das zu kategorisieren. Und das ist klar, bei einer Corona-Krise etwas ganz anderes. Aber die Bibel, sie hat einen umfassenderen Blick. Einen umfassenderen Blick, der sich nicht nur anschaut, was tut der Einzelne, was tun du und ich, richtig oder falsch, sondern Gott betrachtet diese ganze Welt mit allem, was dazugehört und schaut sich das genau an. Und die Bibel beschreibt, wie mit der Trennung des Menschen von Gott nicht nur der Mensch unmittelbar betroffen ist, du und ich, sondern tatsächlich alles Geschaffene. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihm Herrschaft gegeben und Kontrolle über alles, über die ganze Welt, über seine ganze Schöpfung. Alles soll dem Menschen gehören. Und als der Mensch sich dafür entschieden hat, gegen Gottes gute Gebote zu handeln, da ist tatsächlich auch alles in Mitleidenschaft gezogen worden. So wie der Mensch Verwalter über die Natur ist, so ist auch der Mensch derjenige, der die Natur mit in diese Trennung von Gott mit hineingezogen hat. Paulus beschreibt das im Römerbrief. Dort sagt er, wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und insgesamt in Wehen liegt bis jetzt. Das steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 22. Paulus sagt, die ganze Schöpfung, alles, was dazugehört, Tiere, Natur, Gebäude, Menschen, alles, alles steht unter dem Vorzeichen der Trennung von Gott. Alles ist davon betroffen, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat, ganz bewusst. Deswegen wird auch beschrieben in der Bibel, dass alles wiederhergestellt wird, wenn Jesus wiederkommt. In Jesaja 11, da gibt es so eine Ankündigung, da sieht Jesaja, was passieren wird, wenn Gott die Erde wieder ganz und komplett macht. Und da steht, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammenweiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Das ist ein Sinnbild für die ganze Welt. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Von daher sind Lebenskrisen etwas anderes als Sünde, als etwas, wo ich mich ganz bewusst gegen Gottes gute Weisung entscheide. Ist die Corona-Krise eine andere Kategorie als die bewusste Trennung von Gott? Nein, sind sie nicht. Sie sind Auswirkungen davon, dass wir Menschen von Gott getrennt leben. Das betrifft nicht nur unsere Beziehung, nicht nur den Streit mit dem Nächsten, nicht nur das, was wir tun, sondern es betrifft tatsächlich die ganze Schöpfung. Ist also Gott für unsere Krisen verantwortlich? Nein. Und das ist so ein bisschen die bittere Wahrheit. Wir sind es. Jeder einzelne von uns. Jeder, der Mensch ist und sich nicht nach Gott ausstreckt, sondern es alleine schaffen will. Jeder, der in dieser Welt lebt, ist von Grund auf betroffen von dieser Trennung von Mensch und Gott. Die Frage ist, was können wir, was kannst du, was kann ich dagegen tun? Und es gibt zwei Begriffe, die die Bibel hier nennt. Das eine ist Buße und das andere ist Umkehr. Es sind, zumindest der erste Begriff ist keiner mehr, der wahnsinnig populär ist, Buße. Was meint Buße? Buße heißt einfach anzuerkennen, dass ein Zustand nicht in Ordnung ist. Und ihr Lieben, wenn wir die Augen aufmachen in dieser Welt, dann sehen wir wild blinkend in den Nachrichten und in den Medien und überall, dass diese Welt nicht in Ordnung ist. Und das sollten wir benennen. Und wir sollten auch ganz klar sagen, dass das nicht Gottes Schuld ist, sondern dass das unsere Schuld ist. Dass wir das zwar nicht überblicken können und dass wir uns auch schwer tun damit, dieses System zu durchbrechen oder besser zu machen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht schuldig werden. Das fängt bei den kleinen Dingen an. Welche Kleidung kaufe ich? Wie ökologisch bin ich unterwegs? Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitmenschen? Ja, wie gehe ich mit den sozialen Medien um? Es sind so viele Fragen, an denen deutlich wird, dass diese Welt im Argen liegt. Und das ist zu bedauern. Nein, es ist nicht nur zu bedauern, es ist zum Himmelschreien. Und wir müssen bekennen, dass wir unseren Teil dazu beitragen. dass wir unseren Teil dazu beitragen, weil wir Strukturen fördern, die nicht gut sind und garantiert nicht Gott gewollt, weil Menschen und die Natur dadurch leiden. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht meine Absicht. Und ich kann total verstehen, und ich bin ja genauso wie ihr unterwegs, dass das schwierig ist, da auszubrechen, bis unmöglich. Weil wir das gar nicht mehr im Blick haben. Ja, ich kann faire Klamotten kaufen, dann haben zum Beispiel die Familien, die in Billiglohnländern produzieren, kein Geld mehr zum Überleben. Ich habe die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich kann auf Plastik verzichten, habe dann aber das Problem, dass Ersatzprodukte, obwohl ich das manchmal nicht so überblicken kann, die Natur viel mehr schädigen als das, was ich in Plastik kaufe. Es gibt so viele Beispiele, wo wir uns bemühen können, so wie wir wollen, und wir kriegen es nicht fairer und nicht besser hin. Und das kann uns ganz schön zum Verzweifeln bringen. Der zweite Begriff neben der Buße, und ich habe gerade die Probleme der Welt benannt, ist die Umkehr. Und Umkehr meint nicht, dass ich aus eigener Kraft versuche, alles besser zu machen. Daran werde ich scheitern. Sondern Umkehr heißt, und so beschreibt es die Bibel, dass ich umkehre zu dem, der alles geschaffen hat. Der weiß, was die Natur braucht. Der weiß, was ich brauche. Der jeden einzelnen Menschen im Blick hat und für Gerechtigkeit sorgen wird. Umkehr heißt natürlich auch versuchen, mich zu verbessern und darauf zu achten, es besser zu tun. Aber Umkehr heißt zuallererst, mich an Gott zu wenden. Mich an den zu wenden, der alles in der Hand hat. Mich dorthin zu wenden, an den, der das Leben selbst ist und der das Leben in Fülle ist. Gott lädt dich heute ein, dein Leben vor ihm offen zu legen. Und das ist kein einfacher Schritt. Er lädt dich ein, zu schauen, was in deinem Leben nicht gut ist und wo du dazu beiträgst, dass es Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Und umzukehren zu ihm, ihm das abzugeben, ihm das hinzugeben und dich verändern zu lassen. Die Corona-Krise, Krisen im Leben allgemein, sie zeigen nur, dass etwas nicht stimmt. Sie sind Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt zwischen uns Menschen und Gott. Und Gott lädt uns ein, das zu ändern, in kleinen Schritten, aber mit seiner Kraft. Jetzt gibt es Krisen, die von außen kommen und auf die ich scheinbar überhaupt keinen Einfluss habe. Ich denke hier gerade an Menschen, die damit ringen, mit zum Beispiel Krankheiten wie Krebs oder anderen schlimmen Dingen in ihrem Leben, mit Naturkatastrophen. Und natürlich ist es einfach zu sagen, ja, das liegt halt daran, dass wir Menschen getrennt von Gott sind, aber in der Situation gibt das noch längst keinen Trost. Und es beantwortet auch noch nicht die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Situation? Warum bewahrt Gott uns Menschen denn nicht davor? Warum greift er dann jetzt nicht endlich ein? Warum hat er diesen Virus nicht verhindert, an dem so viele Menschen sterben mussten? Und die Antwort, sie klingt nicht logisch, aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist sie das. Die Antwort ist eine ganz einfache: aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Er könnte, ich bin sicher, er könnte eingreifen. Aber Gott handelt aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Er hat uns Menschen so sehr lieb, dass er eine Beziehung zu uns führen möchte. Dass er uns Gutes möchte. Aber er hat uns auch so sehr lieb, dass er sagt, wenn du das nicht möchtest, dann ist das okay für mich. Wenn du das nicht möchtest, eine Beziehung mit mir haben und nach dem guten Leben, was ich für dich gedacht habe, dann ist das okay für mich. Denn was wäre das für eine Liebe, die nicht freiwillig ist? Ich stelle mir das so vor, wie ich mal damals meine Frau auf der Straße vielleicht das erste Mal gesehen habe und dann zu ihr hingehe und sag: Ey, ich liebe dich, du musst mich auch lieben. Und sie dann gezwungen hätte, mich zu heiraten und zwei liebenswerte Kinder zu kriegen, wie ich sie habe, und dann ein Leben mit ihr zu verbringen. Da merken wir schon, das ist nicht Liebe, das ist Zwang. Und so ist es auch mit Gottes Liebe. Gott liebt uns, aber das heißt halt auch, dass er sagt, wenn du mich nicht zurücklieben möchtest, dann ist das so. Das Krasse ist, dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie niemals aufhört. Wir haben ja häufig die Vorstellung von Liebe, dass es so ein Gefühl ist. Etwas, was prickeln muss und was frisch sein muss und was hoffentlich dann niemals vergeht. Gottes Liebe wird in der Bibel als die wahre Liebe beschrieben und sie wird ganz anders beschrieben als das. Liebe heißt, die Entscheidung zu jemandem zu halten, egal was kommt. Liebe ist die Entscheidung zu jemandem zu halten, egal was kommt. Gott hat ein Versprechen abgegeben. Und das Versprechen heißt, ich liebe jeden Menschen, den ich geschaffen habe. Ich habe jeden Menschen lieb. Dich und mich hat Gott lieb. Und weil er uns geschaffen hat. Das ist sein Versprechen. Und seine Liebe beweist sich darin, dass er zu dir und mir hält, egal was kommt. Wir haben eine andere Vorstellung von Liebe und ich merke, dass das viele Beziehungen und auch viele Ehen daran kaputt gehen, von dieser falschen Vorstellung von Ehe, von Beziehung, von Liebe. Nämlich, dass Liebe heißt, dass der andere mir was gibt oder dass es immer spannend zwischen uns bleiben muss. Aber es ist etwas ganz anderes. Liebe zeigt sich darin, dass wir uns zu dem anderen halten, gerade dann, wenn der andere schwierig wird. Gerade dann, wenn es durch Höhen und durch Tiefen geht. Gerade dann, dass wir da sind und bei ihm sind. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, wenn du mir zuschaust, aber ich habe ein Eheversprechen abgegeben, als ich meine Frau geheiratet habe. Vielleicht du auch. Und da habe ich gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und in guten Zeiten fällt mir das sehr einfach. Und in schlechten Zeiten ist das anstrengend und herausfordernd. Ja, da muss ich mich manchmal auch an dieses Versprechen erinnern. Ich bin ganz ehrlich. Aber das ist Liebe, sich daran zu halten, etwas zu versprechen und das auch durchzuziehen. Und diese Liebe, die hat Gott dir zugesagt. Und er hält sich dran, egal was ist, egal durch welche Krise du gehst und egal wie dein Verhältnis zu Gott ist. Das Krasse ist, dass egal in welcher Krise du bist, Gott da ist. Nicht nur das, sondern Gott auch immer wieder an deine Tür klopft. Und dass Gott Krisen nutzt, weil Krisen bringen Bewährung. Die Worte in einem Eheversprechen, sie bleiben so lange nur Worte, bis sie tatsächlich eintreffen. Ich hätte meiner Frau das Blaue vom Himmel versprechen können. Wenn es niemals eintritt, tue ich mich total einfach damit, das zu tun. Das ist genauso wie, wenn ich meinen Kindern was verspreche, weil ich schon denke, das tritt sowieso niemals ein. Aber das ist doch das Spannende. Oder das ist doch das, was passiert. Dass das, was ich sage und das, was ich verspreche, sich bewähren darf und bewähren kann. Dass ich der sein darf, der ich gedacht bin und dass sich das meistens dann zeigt, wenn Krisen kommen. Bewährung zeigt sich erst, wenn wir herausgefordert werden, nicht wenn wir einfach nur etwas bekennen. Und davon berichtet auch tatsächlich die Bibel. Gott lässt manchmal Versuchung zu. Manchmal fordert er uns Menschen sogar heraus. Wenn du die Geschichte von Abraham nicht kennst, im 1. Mosebuch, ich empfehle sie dir. Da gibt es eine total krasse Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak, wo es um so eine Herausforderung geht. Wichtig dabei ist aber zu bedenken, die Grundlage ist Gottes Liebe zu dir. Wenn Gott Krisen zulässt oder uns Menschen herausfordert, dann immer, damit wir wachsen in der Beziehung zu ihm. Nicht, um uns zu Fall zu bringen. Wir beten, und vielleicht kennst du dieses Gebet, das Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Das hat ja so zwei Aspekte und führe uns nicht in Versuchung. Das eine ist die Demut. Ich muss bekennen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich jede Krise und jede Versuchung und all das, was mich in diesem Leben erwartet, wirklich schaffe und ich doch irgendwann mich von Gott entferne. Und natürlich ist es auch Bewahrung vor dem Bösen. Schafft Gott also die Krise? Nein, er schafft sie nicht. Nutzt Gott manchmal die Krise? Ja, definitiv. Er nutzt sie dafür, dass wir neu erkennen dürfen, wer Gott ist. Er nutzt sie dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir eine Hoffnung haben in ihm. Er nutzt sie manchmal, um ganz laut an unsere Tür anzuklopfen, an deine und meine. Er nutzt sie, um sich zu zeigen als der, der er ist, der Gott, der dich liebt. Paulus schreibt auch im Römerbrief, Römer 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Paulus redet hier darüber, dass er die Krise positiv sehen kann. Er sieht sie als die Chance, näher zu Gott zu kommen. Diese Hoffnung, die in Gott liegt, in diesem liebenden Vater größer zu werden zu lassen in ihm. Jesus schickt seine Jünger auf das Wasser. Ob er gewusst hat, dass was sie da erwartet, es bleibt tatsächlich Spekulation. Was er gewusst hat, ist, dass es passieren kann, weil diese Welt noch nicht angekommen ist ganz bei Gott und Krisen so lange real bleiben, bis Gott sie nicht endgültig aufgelöst hat. Hatte er im Blick, dass die Jünger immer wieder durch Krisen gehen müssen, um dann im Glauben zu wachsen? Ich glaube schon. Hatte er im Blick, dass es eine Gelegenheit sein wird, sich zu zeigen, und darum wird es in den nächsten Predigen gehen? Ich glaube ja. Verursacht Gott Krisen? Verursacht Gott Leid? Nein. Aber er nutzt sie wie alles, damit wir ihn erkennen können und uns an ihn wenden. Und das wünsche ich dir für diese Krise, die jetzt so ganz real ist in unserem Leben, dass du Gott erlebst. Diesen Gott, dessen Liebe bedingungslos dir gilt. Und dass du ihn entdeckst und dich fragst und fragen kannst, wie du diesem Gott dich nahen kannst. Er ist da und wartet schon auf dich. Amen.